liebe Grüße von meiner Frau. Der Friedolin ist krank und deswegen sind sie zu Hause geblieben. Ihr habt ein Blatt und das ist das Kreativteil, der kommt später, aber ich würde euch empfehlen, ihr sollt da später was draufmalen, das so zu falten, dann kann man besser malen. Ihr könnt natürlich auch schon das während der Predigt nutzen und was draufschreiben, aber eine Seite brauchen wir später noch. Ich habe einen Bibelvers mitgebracht aus Hebräer 10. Vielleicht kriegen wir den an die Wand. Hebräer 10, Vers 14 bis 17. Ich lese es vor. Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem der Herr gesagt hat, ein Zitat aus Jeremia, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will. Nach diesen Tagen spricht er, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn will ich es schreiben und ihre Sünden und ihre Ungerechtigkeiten will ich nicht mehr gedenken. Das ist das Zitat gewesen und dann noch, wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde. Der Satz, den ich für heute auf dem Herz habe, ist dieser letzte Satz, wo Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünden. Eigentlich habe ich ja heute überlegt, heute ist Muttertag, heute könnte ich was zum Thema Frauen machen, Frauen in der Gemeinde. Und es ist auch eins meiner Schwerpunktthemen, wie definiert es die Bibel, wie gehen wir mit so Versen um, die Frau schweige in der Gemeinde. Ich habe da auch wirklich was zu sagen, aber ich habe es heute auf dem Herz mit dem Thema vom neuen Bund weiterzumachen. Deswegen kommt es hoffentlich ein anderes Mal. Und der Kernvers, worum es mir heute geht, wo Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde. Ein ziemlich fast schon abgedroschener Satz, wenn man den so hört, denkt man sich erstmal nichts dabei, das hat man schon so oft gehört. Und ich versuche uns das aber heute zu erklären. Ich arbeite ja noch auf dem Bau, da bin ich auch irgendwie froh drum. Das macht auch richtig Spaß. Und ich habe jetzt aktuell eine Baustelle, das ist ein Haus, was 300 Jahre alt ist, in Kenzing. Und das Erste, was man immer machen muss, ist, dass man so einen Erdspieß schlägt. Also das Wichtigste ist eigentlich, dass so ein elektrisches System geerdet ist, damit nichts passiert. Potenzialausgleich nennt man das. Das passt eigentlich auch gut fürs Leben. Wir brauchen immer so ein bisschen eine Verbindung zur Erde. Also es ist der wichtigste Leiter, der ist grün-gelb. Und jetzt ist was passiert auf der Baustelle, da habe ich diesen Erdspieß geschlagen, da habe ich 3 Stunden gebraucht. Und als ich das nächste Mal kam, hat der Installateur den einfach abgeflext. Das hat den genervt. Dann war jetzt am Samstag Baubesprechung und dann habe ich den Bauherren gesagt, hören Sie zu, hier mein Verteiler, der Installateur hat das alles dreckig gemacht und er hat meinen Erdspieß abgesägt, die 3 Stunden kommen halt nochmal dazu als Extrazeit. Ja, dann hat sie irgendwann, wir haben so geredet, irgendwann hat sie sich so aufgeregt und hat gesagt, ah, die Kommunikation ist so schlecht auf dieser Baustelle. Und der Installateur, wenn ich dem was sage, dann sagt er immer, es war der Lehrling. Und ich war ja nämlich auch schon bei dem Installateur und hat mir auch immer gesagt, das war der Lehrling. Also es wird halt ein Schuldiger gesucht und es ist meistens der Letzte in der Kette, der Lehrling. Und das habe ich so gemerkt, bei meiner Arbeit, es geht eigentlich immer darum, einen Schuldigen zu finden. Manchmal ist es der Maler, der gerade nicht da ist. Wenn ich nicht da bin, bin es wahrscheinlich ich so. Der Elektriker hat da alles aufgeschlitzt. Aber es geht eigentlich darum, einen Schuldigen zu finden. Wer ist der Schuldige? Das habe ich so festgestellt. Und Schuld ist heute so mit ein Thema zu diesem Vers von mir. Schuld. Ich erinnere mich, meine Mutter war ja im ZFP für eine Weile und da haben die Ärzte festgestellt, dass sie wohl dement wird. Das ist aber so nie gekommen, das haben die im Gehirn festgestellt. Und dann hat er uns noch einen psychologischen Rat gegeben, der Oberarzt war das und noch ein Assistenzarzt, dass das Thema Schuld bei uns in der Familie wohl ein Problem ist. und er hat gesagt, es geht nicht um Schuld, es geht um was anderes. Mehr hat er nicht gesagt, er hat es nicht irgendwie erklärt, aber Schuld war so das Thema. Und ich habe das jetzt versucht zu reflektieren für heute und habe festgestellt, dass wir, glaube ich, alle mit Schuld zu tun haben. Und es kommt daher, dass wir jemandem was schulden eigentlich. Und das ist tief in uns drin. Wir wissen eigentlich in uns drin, dass wir Gott etwas schulden und dass wir diese Schulden aber nicht bezahlen können. Und es kommt eigentlich daher, dass wir in einer Welt leben, wo der Mensch ist eine gefallene Schöpfung. Und wir haben das, was wir Gott bringen sollen eigentlich, dass wir vor ihm gut sind, dass wir mit ihm leben, dass wir vor ihm gerecht leben, das können wir nicht bringen. Weil der Mensch durch Adam hat sich so diese Schuld auf sich geladen. Und das ist das Dilemma in unserer Welt, dass wir spüren, dass hier was Höheres ist in Gott und dass wir ihm eigentlich was bezahlen möchten oder auch müssen. Wir spüren, da stimmt was nicht. Wir spüren, dass diese Beziehung kaputt ist und dass das ein Teil davon uns betrifft, weil wir es verbockt haben. Das merken wir Menschen. Und das ist so ein Grundproblem, dass wir eigentlich vor Gott gut sein wollen. In christlichen Kreisen versucht man dann manchmal einfach gute Sachen zu machen und gute Taten, um vor Gott gut zu sein. Und in unserer Gesellschaft sehe ich aber auch Tendenzen, wie das der Mensch versucht. Und ich gebe ein Stichwort, CO2-neutral. Der Mensch in der westlichen Welt heutzutage, wir haben ja in Europa Religion haben wir abgeschafft und wir haben Wahrheit abgeschafft, aber was wir nicht merken, ist, dass wir neue Wahrheiten erschaffen, weil wir brauchen Wahrheit. Und es hat sich so eine neue Wahrheit eingeschlichen in der Gesellschaft und die nennt sich politisch korrekt. Deshalb heißt es, es gibt einen neuen Standard von Wahrheit, nicht mehr das Wort Gottes, so wie wir im christlichen Abendland eigentlich groß geworden sind, oder die Kirchen bestimmen nicht mehr die Wahrheit, sondern es sind Politik und Meinungsmacher. Und Wahrheit wird durch politische Korrektheit definiert. Und wenn man heutzutage nicht politisch korrekt ist und dieser Wahrheit nicht entspricht, hat man ein Problem. Und eine neue Wahrheit, die es in unserer Kultur gerade gibt, nennt sich CO2-neutral oder es geht um Klimaschutz. Das ist eine neue Wahrheit und das ist eine neue Religion. Das heißt, wir haben hier Religion und Gott abgeschafft und schaffen uns neue Werte und neue Religionen. Und ein neuer Wert ist Klimaschutz. Das ist, ich amüsiere mich eigentlich, zum Beispiel, wenn ich ein Paket von Amazon kriege und DHL mir das liefert, dann steht hinten drauf, dass die CO2-neutral und Go Green. Ich frage mich, wie so eine Diesellaube, die da hinten das CO2 rauspustet, wie das CO2-neutral sein kann. Und gestern an der Tankstelle habe ich super bleifrei getankt und es steht auf meinem Tankstutzen, dass ich hier bei Shell CO2-neutral tanke. Aber ich verstehe nicht, wie das geht. Ich habe das gestern nachgelesen. Shell zum Beispiel schafft einen CO2-Ausgleich. Das heißt, wahrscheinlich pflanzen die halt für 100 Liter, die ich verbrauche, zwei Bäume. Und dann ist das wieder ein Ausgleich und somit sind sie green und nachhaltig. Was ich aber dahinter sehe, ist, dass es eine Form von religiösen Zügen annimmt und wenn wir dagegen etwas sagen würden, dann ist das schlecht, dann sind wir in so einer radikalen Ecke, wenn wir da nicht mitmachen. Das heißt, diese neue politische Korrektheit und diese neue definierte Wahrheit, da müssen wir mitmachen. Und jetzt gibt es tatsächlich Gemeinden, die da mitmachen. Es gibt jetzt in Gemeinden ein Micha-Projekt, heißt es, wo Gemeinden sich für Umwelt und engagieren und für Klimawandel, um gesellschaftlich relevant zu sein. Auch der Papst hat es aufgegriffen, hat ja in seiner Umweltenzyklika ganz viel darüber geschrieben. Das heißt, das ist das Thema. Aber eigentlich steckt dahinter was ganz anderes, nämlich dieser Versuch, gut zu sein. Der Mensch versucht, gerecht zu sein und gut zu sein. Und er versucht es, indem er das Klima schützt und was Gutes tut. Da steckt quasi diese Sehnsucht dahinter, eigentlich diese Schuld vor Gott zu begleichen. Und diese, dass wir nicht vor Gott gut und gerecht sind. Ehrlich wäre, wenn wir sagen würden, ich bin eigentlich nicht gut. Wenn auf meiner Baustelle dann mal alle sagen würden, hey, ich habe einen Fehler gemacht, ihr habt einen Fehler gemacht. Und wenn wir in der Gemeinde einfach mal sagen, lasst uns aufhören, Gott zu beeindrucken, sondern akzeptieren, dass wir alle mit Schuld zu tun haben und mit Schuld zu kämpfen haben. Aber was wir uns eigentlich wünschen, wir wünschen eigentlich, dass eine höhere Instanz uns sagt, das, was du tust, ist okay. Wir brauchen quasi so einen Freispruch von diesem Gericht. Und in unserer Gesellschaft ist der Staat jetzt diese höhere Instanz, die uns freispricht, wenn wir die Umwelt schützen und nachhaltig leben, dann sind wir gut. Und im Christentum und in unserem Glauben ist es was anderes. Und da komme ich jetzt zum Kern. Was uns von Schuld befreit, ist, dass ein Opfer gebracht wird. Jetzt muss ich kurz mich hier sortieren, mein System. Also das wirkliche Problem wird nur behoben, so beschreibt die Bibel das, durch Blutvergießen. Was wir eigentlich brauchen, ist Vergebung. Und die Bibel sagt, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung gegenüber Gott. Das heißt, die Bibel definiert klar, es muss ein anderes Lebewesen getötet werden. Und deswegen gab es im Alten Testament dieses ganze Opfersystem, wo man Tiere getötet hat. Damit so eine Versöhnung wieder stattfindet zu Gott. Es gibt keine Vergebung ohne Blutvergießen. Und darin liegt eigentlich diese Kraft, dass kein Opfer mehr nötig ist. In diesem Blut liegt Kraft. Und ich spreche jetzt tatsächlich eine ganze Weile über das Blut Jesu. Und das ist ein sehr ungewöhnlicher Begriff, das Blut Jesu. Das hat man vielleicht schon oft gehört, aber für Leute, die jetzt gar nicht gläubig sind, die wissen gar nicht, was gemeint ist, Blut Jesu oder das Lamm Gottes oder sowas. Aber das Blut hat eine besondere Funktion, nämlich durch das Blut geschieht Vergebung. Das heißt, das Vergießen von Blut, das stillt Gottes Zorn irgendwie. Ich habe versucht, das irgendwie zu verstehen, was da genau passiert. Und ich verstehe es so, dass der Mensch ist rebellisch und das ganze Blut im Mensch, das ganze Leben, das Blut ist ja Leben, ist in Rebellion gegen Gott. Und damit diese Rebellion wieder versöhnt wird, braucht es irgendwie so ein Blut, was freiwillig hingegeben ist. Und um das so zu versöhnen, braucht es einfach ein Blut, was so gegeben wird. Und die Bibel ist ganz klar, wenn ein Opfer gebracht wird, dann geschieht Versöhnung mit Gott durch das Vergießen von Blut. Und ich muss jetzt irgendwie zu meinem Kern kommen. Ich glaube, ich brauche kurz. Entschuldigung. Ein Tempo? Habe ich eins? Nee. Egal. Nicht so wichtig. Ich bete. Hast du eins? Danke. So. Lieber Gott, ich danke dir, dass dein Geist da ist und ich bitte dich, dass jetzt eine Ruhe reinkommt und dass dein Geist das jetzt spricht, was jetzt dran ist. Und dass dein Geist jetzt unsere Herzen öffnet und dass du mir jetzt den Fluss gibst und dass ich inspiriert bin von deinem Geist. Amen. Also was ich ganz stark für heute hatte, war immer wieder dieses Blut und dieses Thema Schuld. Und das ist das, was der Geist mir aufs Herz gelegt hat, dass ich jetzt irgendwie stocke, liegt daran, dass ich tatsächlich, bevor ich, immer wenn ich sonntags predige, passieren samstags ganz viele Sachen. Da kommt der und dann sonntagsmorgen ist das und das und ich kriege manchmal meine Predigt nicht fertig. Es wird eben versucht, irgendwas versucht es immer zu verhindern. Aber jetzt versuche ich, was der Geist Gottes uns sagen will. Und darum geht es, dass ihr nur das mitnimmt, was der Geist Gottes heute Morgen inspiriert hat. Und was der Geist Gottes mir für mich inspiriert hat, war, dass das Blut ganz wichtig ist. Das verstehe ich zwar selber nicht ganz, aber dieses Vergießen des Blutes hat eine Wirkung. Und dieses Blut hat eine Kraft, das Blut des Opfers. Und ich versuche das kurz zu erklären. Das war ja so das, ein starkes Bild, was mit dem Blut passiert ist, als diese Plagen über Ägypten kamen. Und die letzte, die zehnte Plage, da hat Gott gesagt, dass jetzt ein Strafgericht senden wird. Und das Strafgericht wird sein, dass die Erstgeburt von allen Ägyptern sterben soll. Auch von den Israeliten. Aber zu den Israeliten hat Gott gesagt, ich möchte von euch, dass ihr jetzt das Passahlamm schlachtet. Also ein einjähriges Lamm, was sie schlachten und das Blut sollen sie in einem Gefäß aufbewahren. Und er hat zu den Israeliten gesagt, ich möchte von euch, dass ihr dieses Blut an die Oberschwelle und an die Seitenpfosten eurer Tür macht. Und wenn das Blut dort sein wird und wenn nachts dieser Verderber, also dieser Engel kommen wird des Todes, um die Erstgeburt in Ägypten zu töten, dann wird er dort, wo er das Blut sieht, vorbeigehen. Das heißt, ein starkes Bild von diesem Blut finden wir hier im zweiten Buch Mose, dass das Blut vor diesem Verderben beschützt. Das heißt, dieses vergossene Blut von einem Lamm, was freiwillig sich gegeben hat, da liegt eine Kraft drin. Und wichtig ist diese Freiwilligkeit und diese Unterordnung, weil das eben dieser Rebellion entgegensteht. Wir stehen in Rebellion und es braucht eine freiwillige Gabe von diesem Blut und in diesem Blut ist das Leben. Es muss ein Leben gegeben werden. Also wurde eben dieses Opferlamm, das Passahlamm, geopfert, damit das Blut als Schutz dient. Und wir haben darüber gesprochen, dass im Neuen Bund, dass das alles ein Hinweis ist auf Jesus, was im Alten Bund schon geschehen ist. Das ganze Alte Testament deutet auf Jesus hin. Also Christus ist die Erfüllung des Alten Testaments, haben wir gesagt, und des Gesetzes. Und im Neuen Testament finden wir dann, wie Paulus beschreibt, dass Christus jetzt dieses Opferlamm ist. Das heißt, im Neuen Bund passiert wieder was, nämlich jetzt kommt dieses wahre Opferlamm, um das es eigentlich wirklich geht. Das im Alten Testament war nur ein Schatten auf das Neue. Und dieses wahre Opferlamm, Christus, der vergießt sein Blut jetzt freiwillig als makelloses Lamm. Und es passiert eine Reinigung. Und diese Reinigung passiert nicht irdisch, sondern im Himmel, wird in Hebräerbrief beschrieben. Eine himmlische Reinigung dadurch, dass Jesus dieses Blut vergießt. Und es ist nicht ein Dienst, der nur jetzt jedes Jahr geschieht oder täglich, so wie im Tempel, sondern es ist ein Dienst, der einmal geschehen ist. Und das habe ich schon gesagt, dieses Tetelestai, das ist dieses Perfekt im Griechischen, das heißt, es ist vollbracht. Für ein für alle Male ist es vollbracht. Da kann man nichts mehr dran ändern. Ich habe da dieses Beispiel gegeben, dass wenn jetzt ihr zu Hause zum Beispiel putzt, dann müsst ihr vielleicht 2-3 Tage später, wenn ihr Kinder habt, vielleicht schon einen Tag später wieder putzen. Das wäre jetzt normale Vergangenheitsform. Aber dieses Griechische, es ist vollbracht, dieses Perfekt, das wäre so, wenn ihr gestern geputzt habt, dann ist es morgen noch sauber, nächste Woche und übernächste Woche auch noch. Das heißt, dieses Opfer Christi, wo er sagt, es ist vollbracht, das ist was, was in der Vergangenheit passiert ist und was jetzt noch Wirkung hat. Es ist vollbracht. Und durch dieses Opfer ist nämlich was passiert, durch dieses Blutvergießen hat eine Reinigung stattgefunden und eine Wiederherstellung der Beziehung. und eine Erlösung und ein Heil. Also in Christus und in diesem Opfer passiert dieses Heil und diese Erlösung. Und darauf deutet das ganze Alte Testament hin. In Christus wird diese Rebellion, das wird abgelegt. Deswegen ist es wichtig, dass wir zu Jesus Christus kommen und sagen, ich komme zu dir. Und jetzt kommen wir durch dieses Blut Jesu in dieses Bundesverhältnis des neuen Bundes rein. Das ist das Entscheidende. Also Jesus sagt ja beim letzten Abendmahl, das ist der Kelch, als Bund, der steht für den neuen Bund, das Blut des Kelches, das Blut des Bundes. Also dieses Blut steht für den neuen Bund. Und wir müssen ganz kurz verstehen, dass wir in diesem neuen Bund, der gründet sich eigentlich auf den Abrahams Bund. Also zu Abraham wird ja verheißen, dass der Bund, den Gott mit ihm schließt, ewig ist. Und dass die Zusagen, die für ihn gelten, ewig sind. Und Dankeschön. Abraham soll ja dann so Tiere zerteilen, eine Ziege und eine Kuh, und er soll auch Tauben hat er dabei. Und normalerweise ist es so, bei so einem Bundesschluss gehen dann beide durch. Also Abraham, Gott sagt, ich will mit dir einen Bund schließen, dann sollte Abraham diese Tiere zerteilen. Und im Orient damals war es halt so, dass beide dann durch diese toten Tierhälften durchlaufen. Und damit schwören sie, dass sie diesen Bund für immer halten. Und dann war es eben so, dass Abraham das so macht und lässt sich auf diesen Bund ein mit Gott. Und dann wird es irgendwie Abend und er schläft einfach ein. Und diese Tierhälften liegen so da, eine geteilte Kuh und eine geteilte Ziege und ein geteilter Widder. Und Abraham schläft ein. Und dann geht Gott durch, heißt als rauchender Ofen und als Feuer, feurige Fackel. Und damit sagt Gott, die Erfüllung dieses Bundes liegt gar nicht mehr in deiner Hand, Abraham, sondern ich bin durch diese Fackel, ich bin da durchgelaufen und ich sorge dafür, dass dieser Bund gehalten wird. Das heißt, der Bund, den Gott mit Abraham schließt, ist ein einseitiger Bund. Gott sagt, ich erfülle ihn. Und dann heißt es im Neuen Testament, dass wir in diesen Bund hineingenommen werden durch das Blut Christi. Ich könnte euch das jetzt lesen, aber das dauert zu lange. Epheser steht es und Galater. Und dass wir durch das Blut Kinder Abrahams werden und alle Verheißungen jetzt für uns gelten. Das heißt, alles, was für Abraham gilt, gilt jetzt uns. Durch das Blut Jesu heißt es, durch das Blut Jesu Christi werden wir da hineingenommen. Und jetzt ist aber wichtig, jetzt muss Folgendes passieren, das muss jetzt in unserem Alltag relevant werden. Was ich euch jetzt erzählt habe, das kann alles noch ganz da oben abgespaced stehen und ihr hört es und ihr geht wieder nach Hause und dann hat der Heilige Geist vielleicht was bewirkt, aber ihr habt es vielleicht auch wieder vergessen in 2 Wochen. Entscheidend ist, wie wir das jetzt im Alltag umsetzen. Und wie funktioniert denn das? Und das ist eigentlich gar nicht schwer. Wir müssen nämlich im Alltag mit diesem Blut Jesu arbeiten. Ich gebe euch jetzt ein paar Beispiele, wie das funktioniert. Voraussetzung ist natürlich, dass wir unser Leben Jesus gegeben haben, dass wir so dieses Opfer annehmen, dieses Opfer Jesu Christi, dass wir wiedergeboren werden. Also in diesem der neue Bund ist nicht nur insofern ein neuer Bund, dass Gott sagt, ich erfülle die Verheißung, sondern der neue Bund schafft auch einen neuen Mensch. Also um in diesen neuen Bund zu kommen, müssen wir wiedergeboren werden, unser Leben Jesu geben. Und dann brauchen wir aber dieses Blut an den Türpfosten unseres Lebens. Bei dem Passa sagt das, macht das Blut mit dem Isop, also mit so einem Büschel, an die Oberpfosten, an die Seiten. Die Oberpfosten stehen für mich für die Gedanken und die Seiten stehen für mich für unser Herz. Das Blut muss in unseren Alltag hineinfinden. Und wie funktioniert das jetzt? Also ich habe euch ja letzte Woche erzählt, wie ich montags morgens manchmal aufwache, dann bete ich immer erst ein, zwei Mal und danke Gott. Und dann ist aber der zweite Gedanke, wo ich denke, oh Mann, Patrick, du gehst heute arbeiten. Ist das wirklich richtig, was du machst? Und dann gehe ich arbeiten und dann, mein Motto ist immer, dass es schnell gehen muss und gut. Weil das ist einfach so, das muss schnell gehen, das kostet alles viel Geld. Und abends bin ich manchmal fertig und denke, Mensch, heute warst du wieder zu langsam. Und irgendwann habe ich mal darüber reflektiert und dann habe ich mich gefragt, wer hat denn dir das gesagt, dass du zu langsam bist? Und dann ist mir aufgefallen, das kommt irgendwo noch von ganz früher, dass mir Menschen immer gesagt haben, das, was du machst, ist nicht gut. Und es kommt eigentlich von diesem Urthema, was ich am Anfang gesagt habe, du bist schuld. Und vielleicht kennt ihr das aus eurem Leben, dass es Bereiche gibt und dass es so kurze Flashes gibt am Tag, wo ihr denkt, hey, das, was ich hier gerade mache, ist nicht gut. Oder so ein Flash wie, ich kann das nicht. Oder ich schaff's nicht oder ich bin nicht gut genug. Ich habe versagt, ich habe gesündigt. Ich merke eigentlich so, wenn ich über meine Beziehung zu Gott nachdenke, dass ich das gar nicht hinkriege. Ich wollte doch jeden Tag eigentlich 5 Minuten beten, aber ich schaffe es gar nicht. Und es gibt so kurze Flashes, ob es der Heilige Geist ist oder was ist, wo wir kurz darüber nachdenken. Manchmal ist es auch der Satan, der uns anklagt, er ist ja der Verkläger, und sagt, hey, du schaffst es nicht, du kannst es doch nicht. Und es kommt irgendwo her, aber die Frage ist, wer hat uns das gesagt? Wer hat denn dir gesagt, dass du das nicht kannst? Jemand aus deiner Vergangenheit oder ist es der Satan? Oder ist es wirklich diese Tatsache, dass wir schuldig sind vor Gott? Und die Frage ist jetzt, was mache ich denn, wenn so ein Gedanke kommt? Und hier ist es jetzt wichtig, dieses Blut zu proklamieren und zu wissen, was das Blut macht. Johannes, Erster Johannes 1, Vers 8. Das Blut Jesu Christi, das hing bei uns früher in der Gemeinde in alten Lettern, reinigt uns von aller Sünde. Und wenn so Gedanken kommen, dann ist es wichtig, dass wir das aussprechen. Oder durch dieses Aussprechen wird es schöpferisch. Patrick, du bist heute wieder viel zu langsam. Mensch, Patrick, du kriegst doch dein Leben gar nicht auf die Reihe gerade. Du wolltest doch jetzt morgens aufstehen und beten. Und jetzt spielst du am Handy rum. Das Blut reinigt mich und ich proklamiere das. Das Blut reinigt mich von aller Sünde. Und dann geht es weiter im Alltag. Ich bin eigentlich gar nicht gerecht vor Gott. Und das stimmt ja. Ich bin nicht gerecht vor Gott. Und das Leben, das ich lebe, das ist auch nicht gut. Aber dann kommt die nächste Stelle, wo es heißt, in Römer 5, das Blut rechtfertigt mich und macht mich gerecht. Wir hatten mal eine lange Gerichtsverhandlung als Familie, 7 Jahre ging es um ein Wegerecht, um ein Durchfahrtsrecht, bis nach 7 Jahren der Bleichheimer Bürgermeister ein Dokument gefunden hat, wo er gedacht hat, es spricht gegen uns als Familie. Und da gab es eine Gerichtsverhandlung und dann haben wir einen alten Anwalt gefunden, der hat freiwillig für uns gearbeitet, der konnte diese alte Sütterlin-Schrift noch lesen und der hat das Dokument dann verifiziert und übersetzt und da kam dann raus, dass der Weg nie hier verlaufen ist an unserem Hof, sondern 500 Meter weiter hinten und wir haben den Prozess dann in letzter Instanz gewonnen nach 7 Jahren und dieses Urteil stand fest, es gab keine weitere Instanz mehr. Und was das Blut Jesu in uns bewirkt, ist, dass wir gerecht sind. Also das Erste war, dass es uns reinigt, 1. Johannes 1, Vers 8. Das Zweite, was das Blut macht, es macht uns gerecht. Und das ist so ein juristischer Akt. Gott sagt, ihr seid gerecht durch das Blut. Und wir müssen das im Alltag proklamieren. Wenn das zu uns kommt und sagt, hey, du bist so schon schlechter Christ, dann kannst du sagen, ja, ich bin ein Sünder, aber das Blut macht mich gerecht. Und ja, ich habe heute gesündigt, aber das Blut Jesu, Johannes 1, Vers 8, es reinigt mich. Und es heiligt mich, Hebräer 10, Vers 10. Und durch das Blut habe ich freien Zugang, heißt es in Hebräer 10, Vers 9. Also was wir brauchen ist, wir brauchen dieses Blut Jesu und die Proklamation, was dieses Blut macht in unserem Leben. Um dieser Selbstverdammnis zu entweichen. Und wenn ich sowas predige, probiere ich das ja auch immer aus. Und gestern Abend hatte ich noch eine richtige gute Zeit. Ein Tüchle, ja. Hat jemand mal ein Tüchle für die? Für meine Tochter. Danke. Und dann habe ich mir Zeit genommen, einfach dieses Blut zu programmieren und zu sagen, Herr Jesus, reinige mich. Und es war so eine Befreiung und so eine Erfrischung, sich von diesem Blut reinigen zu lassen. Und der Hauptvers war ja heute Hebräer 10, dass kein Opfer mehr nötig ist. Wir versuchen dann Gott immer irgendwie zu besänftigen, noch was zu bezahlen, was Gutes zu tun. Aber wir dürfen dieses Opfer einfach annehmen. Das war jetzt eine schwere Geburt, diese Predigt. Aber es ging mir darum, dass der Geist auch was wirkt, und jetzt habe ich so noch so einen Kreativmoment und einen Gebetsmoment. Ich würde mit diesem Gebetsmoment anfangen, dass wir mal stille werden, das wirken lassen, was der Geist zu uns gesprochen hat.